Willkommen bei Unternehmerkarriere, dem Podcast mit Praxiswissen von Unternehmerinnen aus Österreich. Hier bekommst du klare Einblicke, ehrliche Learnings und sofort umsetzbare Empfehlungen für die nächsten Schritte in deiner Karriere als Unternehmerin. Ich spreche mit Gründerinnen über Themen des Unternehmensaufbaus, Wachstum, Herausforderungen und Chancen im Bereich der Neugründung, Nachfolge und Übergabe. Gemeinsam geben wir realen Geschichten eine Bühne und es freut mich, dass du dabei bist.
Servus und hallo zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute den Raphael bei mir sitzen, zu meiner Rechten. Und ohne weitere Umwege, Raphael, wer bist du, was machst du hier, wie kommst du hierher?
Hallo, herzlichen Dank mal für die Einladung. Bin der Raphael, mache Branding für Startups und Scale-Ups schwerpunktmäßig und ja, freue mich hier zu sein und mit dir zu sprechen.
Was zur Hölle ist ein Scale-Up, Raphael?
Ein Scale-Up ist ein Startup, das skalieren ist, das international geht, das ein funktionierendes Produkt hat, einen funktionierenden grundsätzlich einmal Kundenstock hat, aber halt größer, weiter, schneller, ärger will.
Voll geil. Nachdem wir heute über deine Unternehmerstory reden und ich dich jetzt schon ein bisschen kenne, da vielleicht mehr kenne als manche andere, aber ich bin gespannt, ob ich heute was erfahre über dich, was ich noch nicht weiß und ich werde wieder ein bisschen hineinfragen. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, wie hat das ganze Thema Branding begonnen? Warum überhaupt Branding? Mhm. Also was ist das überhaupt? Ich gehe davon aus, nicht jeder weiß, was Branding ist. Ja. Weil ich glaube, die meisten denken sich, ja, mache ich halt einmal irgendein Logo mit ChatGPT. Vollkommen ausreichend, habe ich gehört. Und dann gleich vielleicht kombiniert die Frage, warum überhaupt für Startups? Warum nicht für Friseure?
Ja super Frage. grundsätzlich einmal, weil jetzt viele Fragen. Das eine ist, das Thema Branding hat bei mir recht früh begonnen. Ich fahre Motocross, seit ich ein kleines Kind bin, beziehungsweise auch Ski, sehr intensiv. Und die Brands, die mich wirklich fasziniert haben, waren diejenigen, die es geschafft haben, mir ein besonderes Feeling zu geben, ein besonderes Gefühl zu geben. Mir das Gefühl zu geben, als wäre ich selber eins meiner Idole. Und ja, eine geile Brand schafft es einfach, dir da mehr Lebensqualität zu geben und dir eine Experience zu geben, die dein Leben auch bereichert. Und das ist was, was ich immer schon sehr faszinierend gefunden habe. Ich war auch immer schon sehr begeistert von Brands und dem, was sie in mir auslösen. Und in der zweiten Ebene war es so, ich habe eine Ausbildung gemacht in der Grafischen in Wien, zwei Grafik-Kommunikationsdesign und ja, dort eine sehr breite Ausbildung genießen dürfen. Also da geht es in alle Bereiche von Werbung über Schriftgestaltung, über Semantik, also ganz, ganz viel Verschiedenes, sehr tiefe Themen auch. Und wir haben natürlich in der Ausbildung auch Praktika etc. gemacht und da haben wir sehr schnell gesehen, dass das Thema Branding, so wie wir es uns vorstellen, eigentlich kaum gelebt wird in Österreich. Es war damals noch viel schlimmer so, dass es eigentlich eine ganz starke Werbeagenturenlandschaft war, wo an irgendwelchen Symptomen herumgedoktert worden ist, wo ganz viele Agenturen eigentlich nur auf den nächsten Kreativwettbewerb hingearbeitet haben, aber sehr wenig eigentlich unternehmerisches Denken da war, sehr wenig aus der Basis eine geile Brand aufzubauen, wie das die geilen amerikanischen Brands im Prinzip machen. Also das Mindset war einfach nicht da. Und spätestens, wie wir dann irgendwelchen Senior Art Directors Dinge erklären mussten, die wir in der Schule gerade gelernt haben, war es für uns eigentlich aus. Da haben wir gesagt, das wäre richtig dumm, wenn wir unser Talent eigentlich verschwenden und uns da vom Markt dann irgendwann auf einmal kaputt machen lassen. Und haben dann eigentlich dieses Unternehmergehen, das war bei uns eigentlich da mit 16, 17 schon sehr verankert. Und wie wir dann die Matura gehabt haben, war das dann halt auch möglich zu gründen mit 18 bzw. 20 damals. Und ja, ist dann halt noch anfangs parallel zur Bundeswehr, Zivil und etc. gerannt. Ja, dann, warum, glaube ich, Startups war die nächste Frage, oder?
Nein, ich stelle eine weitere Zwischenfrage.
Bitte, ja.
Du hast gesagt, dich hat es beeinflusst oder die Marke hat was mit dir ausgelöst, nämlich ja. Emotion.
Ja.
Und ich gehe davon aus, und wir werden das jetzt wahrscheinlich in dieser Folge nicht aufdröseln können, vielleicht in einer nächsten, was der Unterschied ist und wer es braucht und was man darunter versteht. Ich glaube, da kann man mehrere Folgen darüber machen. Ja. Aber jetzt, weil diese Folgen speziell auch für Unternehmerinnen sein sollen, die sich damit auseinandersetzen, vor allem mit der Materie, jetzt bist du der Ansicht, dass jedes Unternehmen eine Außenwirksamkeit braucht, die Emotionen herbeiführt. Warum sind Emotionen wichtig in dem Zusammenhang? Weil ich nehme mal an, ihr wollt es mit euren Kunden ja erarbeiten, dass es auch darum geht, Emotionen herbeizuführen, weil sonst würdet ihr nicht selber so viel Leidenschaft in das Thema reinstecken und ihr seid ja auch durchgestylt bei allen euren Auftritten und Messeständen und was auch immer. Mhm. Was ist das Thema? Welchen Stellenwert hat Emotion für dich im Zusammenhang mit Branding?
Extrem hoch. Also es ist so ein gewisser Aberglaube oder einfach eine falsche Einschätzung, dass beispielsweise im B2B die Emotionen nicht wichtig sind. Es ist aber auch da so, dass Menschen im Endeffekt die Entscheidung treffen. Also Emotion ist immer das, sagen wir mal, wirklich Kernelement einer jeden Brand. Jede Brand löst irgendeine Art von Emotionen mehr aus. Und auch um die, jetzt ist mir eigentlich auch die erste Frage wieder eingefallen, was ist Branding? Letztendlich, die Brand ist das Image. Also was denken Leute von dir? Mhm. Das sagen Leute quasi über dich, wenn du nicht im Raum bist, über deine Brand. Und ja, letztendlich ist Branding einfach nur das gezielte Lenken von diesem Image. Das heißt, ich überlege mir selber aus der Tiefe heraus strategisch, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen und ja, setze dann entsprechend auch die Schritte, die mir dabei helfen, dieses Image aufzubauen und diese Emotion dann letztendlich auch auszulösen.
Vielleicht darauf aufbauen, also für mich
genau,
war, für
wie
mich
wichtig Emotion ist.
Ja, genau.
Sorry,
ja.
Genau. Also, die Rolle, die Emotion spielt im Branding, die ist enorm hoch, weil letztendlich, und das ist wissenschaftlich mehrfach belegt, obliegt jede Entscheidung, die wir Menschen treffen, letztendlich der Emotion. Ich nehme dann meine faktischen Argumente her, meine Zahlen, alles, was das Ganze, sagen wir mal, untermauert und das für mich rechtfertigt, warum ich diese Entscheidung jetzt treffe, nehme ich mir als Rechtfertigung her im Endeffekt. Und das ist die Gewichtung, ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich zwischen B2C und B2B, wie stark ich mit der Emotion spiele. Aber es sollte immer das Ziel sein, also das Ziel auch sein, einmal emotional zu catchen und dann auch faktisch zu überzeugen. Und die Gewichtung, das muss man sich einfach anschauen, was passt quasi für meine Zielgruppe, die Person, die ich ansprechen möchte.
Alright. Und wir sind vorher, du hast ja vorher schon die Frage wieder aufgeworfen, warum Startups, die ich dir gestellt habe, jetzt in dem Zusammenhang, warum habt ihr euch oder warum hast du dich unternehmerisch, du bist ja nicht alleine unterwegs, du hast ja Geschäftspartner, da ist für mich überhaupt die Frage, warum machst du nicht allein? Ja, warum ist das entstanden? War das von Anfang an eine Clique? Habt ihr euch gefunden? Ihr seid jetzt alle Branding-Freaks und so ist das entstanden. Und warum seid ihr dann auf Startups gekommen? Weil Startups, und wir werden dann gleich noch ein bisschen über die Problematiken im Startup-Bereich sprechen oder nennen wir es eher die Herausforderungen. Ja. Warum seid ihr genau dort reingegangen? Dort, wo eigentlich am Anfang nicht so viel Budget vorhanden ist, wo vielleicht jeder Euro umgedreht werden muss eigentlich, wo man eher in Szenarien ist, wo man nicht aus dem Vollen schöpft.
Ja. Also das eine, wie sich unser Team zusammengesetzt hat, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt. Mhm. Wir sind dort auch über Projekte, also es gibt immer wieder so Gruppenprojekte, haben auch verstanden, dass wir gemeinsam einfach sehr gut funktionieren, weil wir uns in sehr wesentlichen Bereichen sehr gut gegenseitig ergänzen. Branding ist ein riesengroßes Thema. Und alleine stemmt man das vielleicht schon auch, aber es ist halt gut, wenn du auch wirklich Schwerpunkte setzen kannst, also im Team. Das heißt, es gibt welche, die bei uns im Team, die sind eher strategisch, taktisch veranlagt, das ist vielleicht auch ein bisschen meins, beziehungsweise auch das visionäre Thema, dem Kunden auch zu helfen, mehr in die Tiefe zu gehen. Das heißt, tiefer reinzuschauen, tiefer zu hinterfragen, wo kommt das in Wahrheit her? Was treibt dich eigentlich an? Was ist dein Purpose? Warum reißt du dir jeden Tag den Arsch auf, dass du etwas verändern kannst, dass du für die Menschen was verändern kannst? Das ist ein bisschen so mein Job. Der Fabi, das ist ein sehr strategischer, analytischer Mensch. Der ist auch im Prinzip, der unser markenstrategisches Konzept entwickelt hat.
Ja.
Und ja, der auch da übersetzt. Das heißt, zwischen der Strategie dann auch quasi das Ganze dann ins Design auch zu transferieren, ist ein sehr engen Austausch wiederum mit dem Chris, der unser Art Director ist. Das heißt, der konzentriert sich vollgas auf das kreative Zeug, auch auf das nerdige Zeug, der macht auch Webentwicklung. Und so als auch kleines Team können wir da wirklich auch stolz behaupten, dass wir sehr viel drauf haben und uns da, ja, wie gesagt, einfach super ergänzen. Und aus meiner Sicht wird das gar keinen Sinn machen, dass ich jetzt da irgendwie alleinige Sache mache, weil ich werde nie all diese Dinge beherrschen. Plus, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht in deiner eigenen Suppe sozusagen umrührst, sondern dass du auch permanentes Sparring hast und man sich auch gegenseitig challengen kann.
Du hast jetzt so positiv über euer Team geredet und ich könnte mir die Frage wahrscheinlich sparen, aber ich stelle sie dir trotzdem. In wie vielen Momenten hast du es schon bereut, dass du es nicht einfach alleine machst?
Noch nie.
Noch nie.
Nein, absolut nie.
War noch nie der Moment da, wo du da gedacht hast, ich meine, es ist jetzt eh beantwortet, ich lock dich jetzt nicht in die Begründung, aber das heißt, bist voll happy von Anfang an durchgezogen und würdest du auch anderen empfehlen oder
dringend, gibt's, dringend
mit Partnern zu machen?
Absolut. Also ich glaube, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Das ist ein sehr, sehr ausgelutschtes Sprichwort. Ich habe kurz nachdenken müssen, ob es mir einfällt. Ja, es ist mir eingefallen. Aber es ist absolut richtig. Also ich denke, on the long run macht es einfach Sinn, sich zusammenzutun mit mehreren Leuten, die auch sich fokussieren auf verschiedene Bereiche. Und ja, dann schauen, dass man wirklich als Team wirklich eine Power entwickelt. Und ganz wichtig ist einfach, dass man da immer offen ist, ehrlich ist, auch gemeinsam wächst. Das ist uns ein sehr wichtiger Punkt, dass wir einfach nie stehen bleiben. Und letztendlich, wenn man ehrlich ist und wertschätzend ist miteinander, dann ja, sind die Chancen schon mal sehr viel geringer, dass das irgendwie daneben geht in irgendeiner Form.
Bevor wir jetzt auf die Startup-Thematik gehen oder generell auf deine Erfahrung und die damit verbundenen Challenges, die Startup- und Scale-Up-Szene in Österreich so mitbringen.
Ja.
Was hat es in eurem Gründungsprozess, in euren ersten Schritten, vielleicht Hürden, Herausforderungen, Misstritte, hat es Scheißsituationen gegeben? Ich sage jetzt Betreibungen, Kundenausfälle, seid ihr mal dagestanden, ohne Kohle, weil ihr nicht gewusst habt, wie ihr die Leute, die Mitarbeiter, was auch immer bezahlen müsst.
Ja.
Was sind Sachen, an die du dich erinnern kannst, wo du vielleicht auch das Gefühl gehabt hast, auch transparent gesprochen, fühlst dich als Unternehmer vielleicht ein bisschen allein oder ihr auch als Unternehmer ein bisschen allein. Gerne sagen im Detail gerade, wie du möchtest.
Ja.
Wird, glaube ich, jeden interessieren, weil ich glaube, jeder kann es ein bisschen nachfühlen.
Ja. Ja, also ich glaube, wir alle haben auch wieder sehr viel falsch gemacht am Anfang. Ich sage, das größte Thema bei uns war sicher, wir haben relativ bald nach der Ausbildung gegründet. Wir haben damals noch keine, sagen wir mal, Erfahrung aus der Praxis gehabt.
Da warst du wie alt?
20.
Okay.
Das heißt, wir waren ziemlich, wir waren doch recht weltfremd, muss man einfach ehrlich sagen. Wir haben sehr viel in der Theorie herumgedoktert, sehr lange auch geglaubt, dass, sage ich mal, unser Prozess das Problem ist, warum wir nicht mehr Kunden kriegen, weil wir sind sehr naiv reingegangen. Wir waren halt der Meinung, wenn wir 2, 3, 4, 5 coole Projekte machen, dann rennt es schon, dann kommen die Leute eh von selber zu uns und das passiert halt nicht. Also gerade als Agentur, also ich glaube, das ist eines der schwierigsten Businesses, was man sich aussuchen kann momentan und auch über die letzten Jahre aufzubauen, weil kein Mensch wartet auf dich. Es gibt ein absolutes Überangebot an allen möglichen Agenturen da draußen. Es fällt dem potenziellen Kunden extrem schwer zu differenzieren, welche Agentur er jetzt wann nehmen sollte und warum jetzt die eine besser ist als die andere. Generell Agenturen ist ein ganz eigenes Thema, darüber habe ich schon mal einen Post geschrieben, der recht viel auch Reichweite bekommen hat.
Ich erinnere mich, ja. Der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Ja.
Voll, ja, der dann auch in einem Broadcast-Artikel geendet ist, mit da auch viel Zuspruch, was mich dann auch natürlich gefreut hat. Ja, aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht ausufern. Aber ja, es war einfach so, dass wir sehr viel mit uns selber beschäftigt waren und viel zu spät erst wirklich begonnen haben, Sales zu machen. Also da war alles Mögliche damit verbunden, weil einerseits war bei uns das Thema Sales sehr böse behaftet, also Verkaufen ist ja was Böses und wenn was verkaufen muss, dann kann das ja noch gar nicht so gut sein, weil wenn das so gut wäre, was ich da mache, dann müsste ich es nicht verkaufen. Da waren ganz viele falsche Glaubenssätze da. Es war auch gar nicht so eine Department-Denke da, dass ich sage, okay, das und das und das Department brauche ich, damit ich ein funktionierendes Unternehmen habe. Das sind Sachen, die sind erst sehr viel später gekommen und da man sicher extrem viel Zeit verschwendet. Was ich jedem raten würde, einfach radikal anders zu machen, dass man wirklich von Tag 1 weg auch wirklich rausgeht, mit den Leuten spricht, verkauft und ja, dann, sage ich mal, on the go auch das Angebot weiter optimiert, weil man sieht dann eh, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Man kriegt Feedbacks, die wehtun am Anfang und man lernt aber jedes Mal so viel dazu. Und darum sage ich, so schnell wie es geht, rausgehen. Das ist sicher mein allergrößtes Learning durch meine Gründungsgeschichte.
Vielleicht für die, die mit dem Glossar nicht so trennscharf sind, wir reden oder gerade im unternehmerischen Kontext wird immer von Verkaufen gesprochen und am Ende werden ja Problemstellungen gelöst. Also es werden Situationen gelöst, wo andere nicht weiterkommen oder es werden Problemstellungen aufgezeigt, die der andere oder die andere vielleicht noch gar nicht erfasst hat. Gerade in eurem Bereich, ihr seid eine Dienstleistungskonfiguration, die sehr, sehr stark von Einzelaufträgen auch lebt und zehrt, die extrem viel Aufwand mit sich ziehen, sehr individualisiert sind, das heißt, sehr schwierig standardisierbar, aber ihr seid voll dran und und ihr findet euch sicherlich speziell, und jetzt möchte ich gerne auf die Startup-Branche oder den Startup-Bereich, ist ja keine Branche, aber die unternehmerische Kategorie von Startup, wo wir gleich drüber sprechen werden, eingehen, wo ihr sicherlich bei sehr vielen Leuten einmal überhaupt Awareness raisen müsst, um eure Produkte, eure Dienstleistung einmal auch als Problemlöser darstellen zu können. Ja. Und in dem Bereich, also da werden wir jetzt heute nicht drauf eingehen, aber in dem Bereich du bist auf jeder Startup-Veranstaltung, so ziemlich, habe ich das Gefühl, oder ihr seid bei... Ja, nicht mehr, ja, ihr probierst es. Also ihr seid auf sehr vielen präsent. Ja. Und ich sehe euch auch überall, auch bei den Postings, ihr macht es sehr, sehr gut, ihr präsentiert es sehr gut meiner Meinung nach und seid als Branding-Agentur auch mit eurer eigenen Disziplin, glaube ich, sehr, sehr gut präsent. Und du kriegst jetzt quasi, wie wenig andere Dienstleister aus erster Hand mit, wie es den Startups geht. Mhm. Für Startups, also jetzt keine dezidierte Definition, aber die Unterscheidung im Startup-Bereich unterscheidet sich doch von einem gewissen Disruptionscharakter, einer Art und Weise, das Geschäft skalieren zu können, ohne jetzt proportional mit den Kostenstrukturen zu wachsen. Deswegen sind das meistens auch Software-as-a-Service-Geschichten oder irgendwelche E-Learning- oder digitale Produkte. So, das können aber auch andere Sachen sein. Das kann sein, dass ich irgendein neues, ganz gestörtes Produkt habe, das bis jetzt so noch nicht da war. Das heißt, es wird ein Problem auf eine Art und Weise gelöst, die momentan so noch nicht gelöst wird. Ja. So, und was sind jetzt Challenges in dem Bereich? Ja, ich glaube, du hast extrem viele Erfahrungen. Du redest mit extrem vielen, vor allem sehr Early Stage, weil ja gerade dann, wenn ihr ins Spiel kommt, habt ihr mit den Leuten Kontakt. Was sind die Sachen, die du mitbekommst? Und was sind auch Herausforderungen? Wir haben über das Thema Förderungen zum Beispiel geredet, wo du vielleicht eine Meinung dazu hast, was es anders braucht oder wo es vielleicht zusätzliche Angebote oder Unterstützung auch vielleicht von öffentlicher Seite her braucht, damit man auch diesen wichtigen Aspekt des Brandings vielleicht besser schon von Anfang an bei den Unternehmen mitgeben könnte, weil oft ist es dann später, endet das dann in irgendeinen Rebranding-Prozess, der wesentlich aufwendiger ist und vielleicht auch Schaden verursacht.
Ja, es ist ganz spannend. Ich habe mal auf einem AI-Event in Berlin, habe ich mal gesprochen mit jemandem, der eigentlich im Silicon Valley ziemlich eine Nummer ist. Und ich habe den einmal gefragt, wie sieht er das Thema Branding im Vergleich Silicon Valley gegen Österreich? Und er sagt, im Silicon Valley, das Erste, was sich die Leute anschauen, ist die Brand, weil... Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Brand ist nie einfach jetzt das Logo, das Design, die Farben, sondern es ist ein ganz, ganz intensiver Selbstfindungsprozess. Wer sind wir als Brand? Welches Problem wollen wir lösen? Welchen Impact wollen wir haben? Für wen machen wir das Ganze? Warum? Also das sind ganz, ganz wegweisende Fragen, die auch dazu führen, dass ich mein Produkt viel, viel zielgerichteter weiterentwickeln kann, dass ein Pivot nicht irgendwie planlos daherkommt, weil irgendein Investor einen blöden Kommentar gemacht hat und keine Kohle mehr nachschießt, wenn er nicht dieses und jenes sieht, sondern ich habe einen ganz klaren Wegweiser. Ich weiß genau, wohin das Ganze geht und was auch immer ich mache, wurscht, ob das ist ein Produkt, eine SaaS-Geschichte, irgendwas anderes, ich arbeite mit meinem Produkt diesem Meta-Level sozusagen zu, dieser übergeordneten Geschichte, dieser übergeordneten Emotion auch, die ich hier gründe in so einem Branding-Prozess. Und insofern ist das extrem wichtig und wertvoll, das von Anfang an mitzudenken. In der Praxis ist es so, dass wir nicht komplett Early Stage unbedingt viel machen, es schon auch. Aber wie du sagst, das ist einfach das Finanzielle ein Riesenproblem. Und ja, man muss auch offenerweise dazu sagen, Ich sehe es auch aus Branding-Sicht so, dass teilweise es gut ist, wenn wir gerade in dem Scope, den wir in Österreich haben, man einfach trotzdem sich das Feedback vom Markt holt, am Markt einmal etwas entwickelt. Und ich sage aber, wenn man Product-Market-Fit hat, spätestens dann sollten wir ins Branding investieren, weil sonst verbrennt man Geld. Sonst ist einfach Marketing viel zu teuer, es ist Sales zu aufwendig, weil du einfach die Power, die du im Branding hast, oder haben könntest, zu dem Zeitpunkt dann einfach nicht nutzt, wenn du noch mit dem selber gebastelten Branding sozusagen herumwurschtelst. Weil natürlich musst du mal selber irgendwas aufstellen. Und da gibt es manche, die haben dafür mehr Gefühl und manche haben dafür weniger Gefühl. Und ja, ich sage, je besser du das von Anfang an machst, desto, sag ich mal, effizienter bist du, desto erfolgreicher bist du natürlich auch, desto zielgerichteter, wie gesagt, kannst du auch das Produkt optimieren und weiterentwickeln. Und ja, entsprechend würde es einfach massiv Sinn machen, wenn das einfach mehr gefördert wird, weil du kriegst in Österreich vor allem Themen Förderungen. Das heißt, Produktentwicklung dann natürlich immer das, was jetzt gerade irgendwie im Trend ist, was jetzt auch irgendwie gerade die politische Vorgabe ist, in welche Richtung das gehen muss. Kann sein KI, kann sein Nachhaltigkeit, aber es hört dann auch recht schnell wieder auf. Und gerade diese Themen, weil, wie gesagt, Branding ist nichts, irgendwie an der Oberfläche irgendwelche Marketingbotschaften zu entwickeln und am Logo herumzudoktern, sondern das sind ganz, ganz essentielle Selbstfindungsprozesse, die ich in so einem Branding-Prozess durchlaufe, die insgesamt das Unternehmen massiv beflügeln, voranbringen, reifen lassen, vor allem auch, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, gerade ein Startup, das sehr oft irgendwie so ein Spin-off aus der Universität oder was auch immer ist, wo man so einmal aus einer sehr theoretischen Welt in eine praktische Welt kommt. Gerade da ist so ein Prozess ein massiver Beschleuniger dessen, dass ich halt wirklich realistisch bin und nicht etwas entwickelt, das ich persönlich zwar cool finde, wenn ich in dem einen Bereich jetzt super nerdig unterwegs bin, aber das im Endeffekt dann niemand braucht. Und da, sag ich mal, ist es ein Branding-Prozess, wo ja auch viel gesprochen wird mit dem potenziellen Kunden, massiv wertvoll. Das würde mir auch für österreichische Startups wünschen, dass das einfach früher möglich wird.
Okay. Das heißt, aus deiner Sicht jetzt auch, nehme ich deine Argumentation heraus und für all diejenigen, die Branding immer als Logo-Bastelei empfunden haben, fühlst du dich jetzt auch durch KI und AI Trend du glaubst jetzt auch nicht, dass Branding-Agenturen durch KI, AI-Anwendungen großartig ersetzt werden, weil es trotzdem darum geht, mit dem Unternehmer oder mit der Unternehmerin zu arbeiten und dementsprechend ein eigenes Unternehmensverständnis im Zusammenspiel mit der Marke zusammenzubringen.
Ja. Also ich sage, die Agenturen, die sich nicht damit beschäftigen, die werden wahrscheinlich irgendwie dann auch zurückfallen. Also von dem gehe ich schon stark aus. Wir beschäftigen uns sehr viel damit. Ich denke, es ist einfach wichtig, die Technologie sich zunutze zu machen und damit auch zu wachsen. Darum bemühen wir uns sehr. Ich denke, dass KI eine super Möglichkeit ist für Startups, für wirklich die frischen Startups, ihre ersten Meter ein bisschen effizienter zu gehen. Wenn sie dazu sich auch anschauen, was wäre ein vernünftiger Prozess, also man findet sehr vieles, wenn man recherchiert, dann kann man sich selber schon gut helfen mit KI. Ich muss sagen, bedroht fühle ich mich jetzt nicht, weil es geht letztendlich um eine sehr tiefe menschliche Beziehung, die man da aufbaut, eine sehr tiefe menschliche Komponente. Ob KI das irgendwann kann, weiß ich nicht. Ich glaube, keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Wenn es soweit ist, dann werden wir vorbereitet sein, werden wir uns verändern mit dem Markt, mitwachsen mit dem Markt. Und ja, wir werden es eh sehen. Kein Mensch kann die Zukunft vorhersagen. Darum sehe ich das recht entspannt, weil wenn, dann betrifft es sehr viele Leute. Und ich glaube, dass da generell sich so viel verändern wird, dass jetzt Angst sicher nicht die richtige Antwort ist auf die Veränderung, die ja allgemein bevorsteht.
Das glaube ich auch nicht und bin da total agreed. Also auf jeden Fall austesten, ausprobieren, absolut, muss ich auch in unterschiedlichsten Bereichen. Ersetzend glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese auch die emotionale Nähe zwischen gerade im Dienstleistungsbereich da großartig ersetzt werden kann, weil am Ende will ich mit Leuten arbeiten.
Ja.
Und ja, abschließend zu unserem kurzen, kleinen, effizienten Talk über die Branding-Welt. Was würdest einer angehenden Branding-Agentur, jemandem, der sich jetzt überlegt, der hat jetzt vielleicht bei irgendeiner Online-Anzeige gesehen, wow, wer hat Agentur, machst Millionen.
Weißt du überhaupt nicht, wie du da meinst.
Ich meine niemanden konkreten, aber was würdest du dem oder derjenigen sagen? Mhm. Einen Tipp, zwei, drei, weiß nicht, Insights, irgendetwas, ja, was du gemacht hast, was du nicht mehr machen würdest, wo du sagst, zahlt sich das aus, zahlt sich nicht aus, machen, nicht machen.
Ich sag, was sicher eine Challenge ist, die wir auch noch nicht ganz gelöst haben, ist das Thema der Planbarkeit. Also wie du vorher gesagt hast, es hängt halt sehr an einzelnen Projekten, was wir da machen. Und das macht es halt schwierig zu wachsen. Weil ich habe keine Ahnung, wie viele neue Kunden ich sozusagen akquirieren werde jetzt über die nächsten Monate. Ich kann es grob planen, aber du weißt das halt einfach nicht, bis es wirklich unterschrieben ist. Und du wirklich das Geld am Konto hast von der Anzahlung. Und ich sage, je eher du es schaffst, eine laufende Betreuung aus dem Ganzen zu machen, desto besser ist das natürlich für dich, weil dann kommst du auch mit weniger Kunden in Wahrheit aus und kannst aber gut auch deine Fixkosten handeln, weil das, was gerade vielen Agenturen beginnt, das Knack zu brechen, schon begonnen hat und jetzt sicher noch mehr wird, dadurch, dass man einfach in eine Rezession schlittern, das muss man halt anerkennen, sind einfach genau diese Fixkosten bei gleichzeitig Projektgeschäft, das halt jetzt schon eher am Einbrechen als am Aufsteigen ist. Und ja, von dem her würde ich raten, in eurem Businessmodell überlegt euch gut, wie ihr das Ganze zu einer Recurring Revenue Sache auch bringt. Und was auch super wichtig ist, macht sich viele Gedanken, wie ihr eine Veränderung herbeiführen könnt, auch wenn ihr einen Unterschied machen könnt, weil es gibt unendlich viele Agenturen da draußen, kein Mensch wartet auf euch. Und wenn ihr die 100. Seite in Wien, die genau gleich auftritt, das Gleiche verspricht, das Gleiche kommuniziert, wird es umso weniger funktionieren. Also nehmt bitte euer eigenes, sagen wir mal, Business ernst und hebt euch wirklich ab, weil das ist das, was wir probieren. Ich würde noch kurz eingehen auf die Frage von vorher. Warum haben wir uns für Startups entschieden? Ist ja im Endeffekt eine sehr emotionale Entscheidung gewesen, weil was wir extrem einfach lieben, ist dieses große Denken, das dahinter steckt. Also das große Denken, dieses, okay, ich erkenne ein Problem, das besteht, und anstatt dass ich jetzt herumsuder, wie es der typische Österreicher machen wird, überlege ich mir jetzt, wie kann ich es auf eine neue Art und Weise lösen? Wie kann ich es so lösen, dass die Menschen sich damit nicht mehr quälen müssen? Und dieses große Denken, dieses ich will die Welt verändern Denken, da steckt irrsinniges Potenzial drin für eine geile Brand, weil das inspiriert die Menschen. Und ja, das ist einer der wichtigsten Kräfte sozusagen, die Branding hat, die Menschen zu inspirieren, auf eine Reise mitzunehmen, von einer Idee zu begeistern. Und ja, da wollen wir halt der Partner sein, der wirklich empowert und der vor allem auch die Startups versteht. Also das ist, glaube ich, ein großes Asset auch, dadurch, dass wir so erstens einmal like-minded sind und zweitens einmal auch so viel in der Szene derer unterwegs sind, die groß denken. Ja, haben wir, glaube ich, ein sehr tiefes Verständnis davon entwickelt, welche Art von Zusammenarbeit brauchen die Leute, welche Art von Sparing-Partner brauchen die Leute. Und da kriegen wir zum Glück auch sehr, sehr gutes Feedback in die Richtung.
Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank. Wir nehmen mit, Planbarkeit, Kosten im Griff haben, Nische oder zumindest eine Positionierung finden, ja, wo man die Dienstleistung dort macht, wo man selber auch die eigene Vision sieht.
Ja.
Und ich darf mich bei dir bedanken für die Zeit.
Danke auch.
Ich hoffe, dass diese Folge den Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Und wer sich mit dem Raphael vernetzen möchte, der findet die Kontaktdaten unter dem Video bzw. unter der Folge. Vielen Dank noch einmal und bitte bewerten, folgen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.